Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Was war das denn, bitteschön? Wollen Sie es nochmal hören?
Kleiner Tipp. Es ist eine bekannte Krimi-Autorin, die ein Musikinstrument nachahmt. Mit ihr haben wir gesprochen und sie hat uns unter anderem erzählt, dass sie bei einem der bekanntesten Ereignisse der Rockgeschichte mit dabei war.
Also führt bei den Literaturagenten eins zum anderen. David Bowie wird zum Außenseiter.
Fieber führt zu Büchern, die man mit einer nie zuvor gekannten Konzentration liest.
Und der Luxusurlaub im Paradies wird zur Vorhölle, weil ein Wal strandet.
Wie gesagt, eines führt zum anderen. Bei den Literaturagenten, dem Podcast mit den Bücherblättern.
Favorit Buch.
Frank Zappa, Rassentrennung, Jane Austen, Ruth Bader Ginsburg, Gedichte für Kinder, Der Sturz des Schah-Regimes, Seefahrerromane. All das Namen und Themen, die man nicht unbedingt mit der Bestseller-Autorin Donna Leon in Verbindung bringt, die bekannt ist für ihre in Venedig spielenden Krimis um Kommissario Brunetti. Doch Donna Leons neues Buch Backstage versammelt Episoden, die voller Überraschungen stecken und davon zeugen, auf was für ein bewegtes Leben die mittlerweile 83-jährige Autorin zurückblicken kann. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Donna Leon, die mittlerweile in der Schweiz lebt.
Welcome to the show, Donna Leon.
Thank you for the invitation.
Donna Leon, Backstage versammelt viele Texte, die zum ersten Mal erscheinen oder zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt sind. Das Buch weist eine Komposition auf, die von den Anfängen bis zu Enden reicht, von Abgründen, Lebensgefahr, Momenten der Wahrheit handelt, so lauten zumindest einige der Titelüberschriften. Was ist die Idee dieses Buches, das ja an den von Ihnen 2022 veröffentlichten Band ein Leben in Geschichten anschließt?
Oh, I don't know. I'm not sure that there's many ideas about or behind anything I do.
Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt viele Ideen zu all dem habe, was ich tue. Der Verleger fragte mich nach dem ersten Buch mit ein paar kleinen Stücken, die ich früher in meinem Leben geschrieben hatte, ob ich noch eins schreiben würde. Und ich sagte, ja klar. Also setzte ich mich hin und dachte über die merkwürdigen Dinge nach, die mir in meinem langen Leben passiert sind. Und mir wurde klar, dass viele davon lustig waren und dass mir meist die guten Dinge im Gedächtnis bleiben. Zum Glück habe ich die Angewohnheit, die schlechten Dinge zu vergessen.
Die erste Geschichte spielt in den 1970er Jahren ihrer Zeit als Aushilfslehrerin in New Jersey. Sie begleiten einen jungen Schwarzen namens Cedric, der ein Taschenmesser mit zur Schule gebracht hat, nach Hause. Für mich ragt aus der Geschichte der Moment heraus, in dem Cedric nach ihrer Hand greift. Eine Geste, mit der Kinder ja nach Schutz, nach Halt suchen. Was ist Ihnen an dieser Geschichte so wichtig, dass Sie sie an den Anfang des Buches gestellt haben?
America has such a bad report card on the way it deals with the racial problem.
Nun ja, Amerika hat ein so schlechtes Zeugnis im Umgang mit der Rassenproblematik. Ich sehe das vielleicht deutlicher als die Menschen, die dort leben, weil ich ja oft jahrelang, manchmal 4 oder 5 Jahre, aus Amerika weg bin. Währenddessen lese ich dann, Amerika hat sich verändert. Und wenn ich zurückkomme, hat sich überhaupt nichts geändert. Schwarze sind immer noch Bürger zweiter Klasse. Und auch die Feindseligkeit ihnen gegenüber ist immer noch überwältigend. Schwarze Kinder gehen immer noch auf miese Schulen mit inkompetenten Lehrern und wachsen auf, ohne viel zu wissen. Und dafür wird ihnen auch noch die Schuld gegeben.
These kids are still going to lousy schools with incompetent teachers and they grow up not to know a lot of stuff and then they are blamed for that.
Ich habe mich gefragt, ob Sie diese Geschichte, die ja keinen wirklichen Plot hat und ein offenes Ende, deshalb an den Anfang gestellt haben, um damit anklingen zu lassen, auch wenn die Geschichten, die Sie hier in diesem Buch erzählen, unterhaltsam und lustig sind, vergessen Sie nicht, liebe Leserinnen und Leser, dass es immer einen sehr ernsten Hintergrund gibt.
In a way it was worse because it's very gentle in tone. Nobody gets excited.
Und was die Geschichte ja noch schlimmer macht, ist ihr sanfter Ton. Niemand regt sich auf, niemand wird verletzt. Und doch geht es um ein gewaltiges Problem. Welche Zukunft hat dieser Junge? Keine. Am Anfang heißt es ja deshalb, ich bezweifle, dass Hedwig noch lebt. Und das stimmt. Ich bezweifle, dass viele dieser Kinder noch leben. Denn statistisch gesehen leben in den USA Schwarze nicht so lange wie Weiße.
Es gibt eine Episode im Buch, die ist quasi Musikgeschichte. Sie waren Donna Leon in jenem Theater am Genfer See, wo das Feuer während eines Frank Zappa-Konzertes ausbrach 1971. Mit Schülern, Schülerinnen waren sie da, die sie zum Konzert begleitet haben. Der Rauch dieses Feuers ist Musikgeschichte, gab den Titel zu Smoke on the Water. Wie gesagt, das ist Musikgeschichte. Sie könnten das opulent ausmalen. Genauso könnten Sie opulent ausmalen, was Sie 1979 im Iran erlebt haben, unmittelbar nach dem Sturz des Schah-Regimes. Warum verzichten Sie auf die Opulenz, die große Geste? Warum bekommen solche Ereignisse bei Ihnen den gleichen Raum, wie, sagen wir, ein Text über ein Schreibseminar in der Schweiz?
I don't know. I have to have some sort of feeling towards the subject. And usually it's a comic feeling. I see how ridiculous things are.
Das lässt sich schwer sagen. Ich muss ein gewisses Gefühl für ein Thema haben. Und normalerweise ist es ein komisches Gefühl. Ich sehe, wie lächerlich die Dinge sind. Was Zappa und das Feuer anging, ich hatte keine Ahnung davon, welche Rolle es in der Rockgeschichte spielte, weil ich diese Art von Musik nicht verfolge. Ich wusste nicht, dass es so ein heiliges Ereignis für Rockfans ist. Ich hatte das Lied Smoke on the Water noch nie gehört. Vor ein paar Jahren sprach ich mit den Enkeln eines Freundes und irgendwie fiel Frank Zappas Name. Und jemand erzählte die Geschichte von dem Brand. Und ich sagte, oh ja, da war ich dabei. Und alle sahen mich an, konnten es nicht glauben. Du warst beim Feuer? Es war, als wäre ich bei der Kreuzigung Christi dabei gewesen. Und von da an haben sie mich ganz anders behandelt. Bis dahin war ich eine Amerikanerin, die Italienisch mit ihnen spricht und manchmal sehr seltsame Dinge sagt. Von dem Moment, in dem ich die Geschichte erzählt habe, war ich eine reale Person. Und jetzt bin ich so etwas wie die Großmutter dieser Frank Zappa-Fans geworden. Aber die Geschichte geht noch weiter. Ich lernte Roger Glover kennen, den Bassisten von Deep Purple. Ein wirklich wunderbarer Mensch. Und er sagte, er sei noch nie in der Oper gewesen und sehr neugierig darauf. Also fragte ich ihn, ob er mit mir in die Oper nach Zürich kommen würde. So ging Roger Glover im Februar dieses Jahres zu Händels Agrippina. Und er war begeistert. Er möchte wieder hin.
And so Roger Glover went to see Handel's Agrippina in February of this year. And he loved it. He wants to go again.
In Zukunft werden Sie also immer, wenn Sie diesen Song hören, Smoke on the Water, an Donna Leon denken. Deep Purple. Favorit Buch. Unser Favoritbuch in dieser Woche ist Backstage von Donna Leon. Wir haben gerade schon gehört, es geht um ganz viele Themen in diesem Buch. Mhm. Geht es eigentlich auch um Kriminalliteratur? Denn für ihre Krimis ist Donna Leon ja berühmt.
Ja, ja. Es gibt Texte, da schreibt Donna Leon darüber, wie sie für die Brunetti-Fälle, so heißt ja ihr Kommissario, der da in Venedig ermittelt, wie sie für diese Fälle recherchiert, zum Beispiel im Prostituiertenmilieu oder bei einem Diamantenhändler. Der zeigt ihr dann in seinen Privaträumen Diamanten und sagt, dass seine Kinder sich bloß für den Wert der Diamanten interessieren, nicht für die Schönheit. Und ich habe dann Donna Leon gefragt, ob ihr das eigentlich regelmäßig passiert bei ihren Recherchen, dass sie mit solchen Details beschenkt wird, die man sich ja eigentlich nicht besser ausdenken kann.
Ja. Yeah, because people sense immediately that I am really, really interested in what they do.
Ja, weil die Leute sofort spüren, dass ich mich wirklich sehr für das interessiere, was sie tun. Natürlich ist es für mich persönlich, denn ich schreibe darüber zu meinem Vorteil. Das heißt, ich werde für das, was ich mit ihnen mache, bezahlt. Viele dieser Themen faszinieren mich. Ich war für einen Brunetti-Fall, der in einem Schlachthof spielt, einmal dort, um zu sehen, was mit den Tieren passiert. Ich habe es nur etwa 3 Minuten ausgehalten. Danach konnte ich es nicht mehr ertragen. Aber die Sache mit den Diamanten war überwältigend, denn der Händler hatte eine Truhe von der Größe eines großen Kühlschranks, die mit Diamanten gefüllt war.
The thing with the diamonds was overwhelming because he had a chest the size of a large refrigerator and it was filled with stones.
Sehr schmunzeln musste ich bei der Geschichte, in der sie selbst in Rachefantasien schwelgen. Sie erzählen, wie sie eine traumhafte Wohnung in Venedig bezogen haben, aber die nicht genießen konnten, weil jede Nacht eine Nachbarin bei offenem Fenster überlaut den Fernseher laufen ließ. Und sie malen sich aus, wie sie zurückschlagen. Sie verraten uns aber nicht, ob sie es wirklich getan haben. Warum denn nicht?
Well, the whole situation had me crazed because I was not far from her two open windows and I didn't have air conditioning.
Die ganze Situation hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich nicht weit von ihren beiden offenen Fenstern entfernt war und keine Klimaanlage hatte. Und wenn jemand so lauten Lärm macht, wird das zur Folter. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich glaube, entweder bin ich umgezogen oder sie ist gestorben oder es wurde kalt und ich konnte die Fenster schließen. Aber es war eine der unangenehmsten Erfahrungen meines Lebens, abgesehen von der verrückten Königin, die in einer anderen Wohnung unter mir wohnte. Sie hatte aufgehört, die Toilette in ihrer Wohnung zu benutzen. Und ich musste mit dieser Erfahrung leben, diesem Geruch im Sommer, weil es keine Möglichkeit gab, das zu beseitigen. Es war wirklich schrecklich. Ich werde offensichtlich von verrückten alten Damen verfolgt. Jetzt kann ich die verrückte alte Dame sein.
Ja. I'm being followed through crazy old ladies. Now I can be the crazy old lady.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Sie stellen dem Buch ein Zitat voran, das dann später wieder auftaucht in einem Text über Charles Dickens. Menschen sind seltsam, so ist das Leben. Und uns dämmert, dass auch wir vielen, die uns kennenlernen, seltsam erscheinen müssen. Was denken Sie, Donna Leon? Erscheint Menschen an Ihnen seltsam?
I think that my endless enthusiasm or my endless curiosity very often annoys people.
Ich glaube, mein unbändiger Enthusiasmus oder meine unbändige Neugier nervt die Leute oft. Bei Abendgesellschaften wirke ich sicher sehr aufdringlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Gesprächspartner etwas misstrauisch wird, weil ich so viel über ihn erfahren möchte. Nicht, um ihn zu erpressen, sondern weil ich es einfach faszinierend finde, was Menschen mit ihrem Leben anfangen. Ich weiß, was ich mit meinem Leben gemacht habe. Ich muss es niemandem erzählen. Es passieren aber laufend interessante Dinge. Gestern, als ich gerade das Haus verlassen wollte, hörte ich seltsame Musik. Ich ging aus der Tür und einer meiner Nachbarn, zwei Häuser weiter, spielte auf einem Schweizer Alphorn. Es waren insgesamt 3 Menschen mit Alphörnern. In meinem Dorf mit 300 Einwohnern auf 1400 Metern Höhe. Der Besitzer des Supermarkts, eine weiße Frau im Dirndl und ein schwarzer Amerikaner. Was machen die da? Versuchen Sie mal, sich nicht dafür zu interessieren.
A white Swiss woman in her little dirndl, a woman I had never seen before, and a black American guy. Try not to be interested in that.
Sind Sie hingegangen und haben gefragt?
Nein, ich hatte eine andere Verabredung. Aber ich gehe heute wieder hin.
Dann haben wir hier einen Cliffhanger. Das Buch endet mit einem Brief, den Sie an ein Kind von Ruth Bader Ginsburg geschrieben haben.
Wenn die Leute mich treffen, sagen sie oft, oh, es ist mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Und ich sage immer, nein, ist es nicht. Es könnte eine Freude sein. Ich hoffe, es wird Spaß machen. Ich hoffe, es wird mir ein Vergnügen sein. Aber es ist keine Ehre. Und ich dachte, Ruth sei die einzige Person, die ich je getroffen habe, die ich für ehrenwert hielt. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und wir brauchen sie jetzt.
Ruth war die einzige Person, die ich je getroffen habe, die ich für ehrenwert hielt, die ich für ehrenwert hielt. Sie war eine remarkable Frau. And we need her now.
Thank you ever so much. It was, to quote you, not an honor, but a great pleasure to talk to you, Donna Leon.
Thank you, very good.
Und dieses Gespräch können Sie noch vertiefen, wenn Sie reinlesen. In Donna Leons Backstage wurde aus dem Deutschen übersetzt von Werner Schmitz, ist bei Diogenes erschienen und hat 256 Seiten, die 25 Euro kosten.
Und wir hören jetzt nochmal dieses mysteriöse Geräusch, mit dem wir die Sendung angefangen haben. Es stammt natürlich aus dieser Geschichte, als Donna Leon vor ihrem Haus 3 Menschen mit Alphörnern sieht und sie hat dieses Geräusch, das die Alphörner gemacht haben, dann versucht zu imitieren.
Also ich glaube, ich möchte Donna Leon mal auf einer Abendgesellschaft treffen. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Musik von Jaylene Ngonda. Just as long as we're together.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Manchmal sind es die besonderen Umstände des Lesens, die dazu führen, dass uns ein Buch in bleibender Erinnerung bleibt. Einen solchen Fall schildert uns jetzt Juan Escuse. Mit dem haben wir in der letzten Woche über sein neues Buch gesprochen.
Ja, und das heißt tausendmal so viel Geld wie jetzt und stellt uns Menschen vor, die reich geworden sind durch Kryptowährung. Juan Escuse erzählt uns folgende Geschichte über ein Buch, das ihn umgehauen hat.
Es gibt natürlich viele Bücher, die mich umgehauen haben. Und oft hat das ja gar nicht unbedingt immer mit, das nur mit dem Buch zu tun, sondern natürlich auch mit der Situation und dem Kontext, dem Moment des Lebens und des Arbeitens, in dem man dieses Buch dann liest, ob es einen umhaut und sozusagen nachhaltig irgendwie im Gedächtnis bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen, weil ich mit Fieber im Bett lag, hat mich Die Freuden der Jagd von Ulrich Schlotmann, ein sehr dickes, sehr kompliziert bis nerviges Buch. Es hat eigentlich eine einfache Prämisse. Ein Mann geht in den Wald. Aber die Kapitel werden zunehmend länger und die Sätze zunehmend unverständlicher. Oder der Satz ist im Grunde ein immer länger werdender Satz, der durch verschiedene Formatierungen, ja, sozusagen die eigene, so eine eigene Syntax, eine eigene Semantik versteckt in der Formatierung. Und einfach super anstrengend zu lesen. Aber es hat mich in einen Zustand gebracht von Konzentration, den ich bis dahin noch auch nicht in Lyrik oder so hatte. Und wie gesagt, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich Fieber hatte. Aber ich glaube, man muss nicht darauf warten, dass man mit einem heißen Kopf im Bett liegt, bevor man Ulrich Schlotmann lesen kann.
Also, ob Sie gesund sind oder krank, Juan Escuse empfiehlt Ulrich Schlotmann, Die Freuden der Jagd, erschienen in der Edition Urs Engler. 1100 Seiten hat das Buch und kostet 38 Euro.
Morgen Abend findet in Berlin ein Ereignis statt, dessen Folgen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Monaten in jeder Buchhandlung sehen werden. Die Stiftung Buchkunst gibt nämlich jene 25 Bücher bekannt, die in diesem Jahr als schönstes Buch des Jahres ausgezeichnet werden. Und die werden Sie dann sicher in den Schaufenstern sehen oder die werden Ihnen zum Kauf empfohlen.
Und wir machen heute schon einen kleinen Schönheitskurs in Sachen Bücher mit Birte Kräft. Sie ist die Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, die den Preis Schönste deutsche Bücher verleiht. Schönen guten Abend, Frau Kräft.
Ja, guten Abend.
Birte Kräft, schärfen Sie doch mal unseren Blick für die Schönheit von Büchern. Welche Details machen wirklich schöne Bücher aus? Da geht es doch bestimmt nicht nur darum, ob wir auf dem Cover ein ansprechendes Foto sehen.
Nein, natürlich geht es nicht nur um das Cover, ganz im Gegenteil. Was wir bei der Stiftung Buchkunst als ein schönes Buch ansehen, ist, wenn es in sich rund ist. Da gehört natürlich auch das Cover dazu, klar. Aber im Grunde geht es auch um den Inhalt des Buches. Wir vergeben keine Textpreise, aber es geht schon darum zu gucken, wird der Inhalt des Buches durch die Gestaltung und die Herstellung optimal transportiert. Und wenn es dann alles gut zusammenpasst, wenn es sozusagen in sich rund ist, dann ist es ein schönes Buch.
Wir wollen ja alle nichts anderes haben als schöne, runde Bücher. Warum sind nicht alle Bücher schön gestaltet?
Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch sehr oft. Es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie die Menschen in den Verlagen, die die Bücher herausgeben, sich für Gestaltung und Herstellung interessieren. Wir bei der Stiftung Buchkunst versuchen natürlich, die gesamte Bandbreite der deutschen Buchproduktion darzustellen. Das bedeutet, dass viele größere Verlage mittlerweile große Herstellungsabteilungen haben, die sich sehr dafür interessieren, was schöne Bücher ausmacht. Aber es sind auch oft viele kleinere Verlage, unabhängige Verlage, die durchaus erkennen, dass ein schönes Buch auch verkaufsfördernd ist.
Bedeutet schöne Buchgestaltung eigentlich automatisch, dass ein Buch teurer wird in der Herstellung?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Gestaltung an sich wird, glaube ich, nicht dazu führen, dass ein Buch teurer wird, aber die Herstellung kann unter Umständen schon dazu führen, wenn zum Beispiel ein ganz besonderes Papier eingesetzt wird oder eine ganz besondere Ausstattung, Veredelung passiert, dann kann sich das unter Umständen auch im Verkaufspreis niederschlagen. Aber sagen wir mal bei Kinderbüchern, die ja durchaus auch toll illustriert sind, mit besonderen Gestaltern oder IllustratorInnen gearbeitet wurde, das muss nicht unbedingt teurer sein im Verkauf.
Wir haben gerade darüber geredet, warum nicht alle Bücher schön sind, aber dennoch ist ja so mein Eindruck auch, dass die Buchgestaltung in den vergangenen Jahren generell schon viel schöner geworden ist. Teilen Sie den Eindruck?
Also für uns kann es natürlich nicht schön genug werden. Aber also ich glaube, was tatsächlich einen großen Wechsel nochmal bedeutet hat, sind ja auch diese ganzen Young Adult Bücher mit den Farbschnitten und der Veredelung. Das hat tatsächlich auch nochmal so einen, sag ich mal, den Fokus nochmal so ein bisschen darauf gelegt, was können eigentlich Bücher, was macht sie eigentlich besonders, was ist eigentlich dieser Farbschnitt? Wir bei der Stiftung Buchkunst kennen den natürlich schon lange. Der kommt ja noch von der Bibel und gleichzeitig wird das auch im Kunstbuch gerne eingesetzt. Aber durch diese Young Adult Bücher kam nochmal so ein Blick darauf, was Bücher eigentlich in der Herstellung ausmachen kann. Und ich sehe auch, oder wir sehen auch bei der Stiftung Buchkunst, dass sich das mittlerweile auf viele andere Bücher auch niederschlägt.
Ist das tatsächlich ein Faktor? Weil diese Young Adult Bücher, die werden ja viel bei Insta inszeniert und zur passenden Tapete und mit der passenden Tasse, dass Bücher auch durch Instagram zum Beispiel schöner werden?
Das macht auf jeden Fall, also gerade BookTok und Instagram. Ich komme jetzt hier gerade von der Miss Read in Berlin. Also man sieht ja gerade auch junge Menschen haben ganz große Lust auf das gedruckte Buch, die wollen Papier sehen und zelebrieren diese Bücher natürlich auch wahnsinnig.
Also Insta macht Bücher schöner, fällt für mich in die Kategorie Döner macht schöner. 25 Bücher werden jedes Jahr ausgezeichnet in 5 Kategorien, die ich jetzt mal verkürzt wiedergebe. Allgemeine Literatur, wissenschaftliche Bücher, Sachbücher, Kunstbücher, Kinderbücher. Warum wird der Kraft eigentlich 25? Warum nicht 5, die dann in jeder Kategorie sagen können, ich bin das allerschönste Buch des Jahres?
Also bei uns werden im Wettbewerb die schönsten deutschen Bücher jährlich um die 600 Bücher eingereicht in diesen verschiedenen Kategorien. Und dann nur 5 Bücher zu prämieren, das werde, glaube ich, das Verhältnis auch nicht ganz wiedergeben. Es sind ja so viele schöne Bücher dabei. Die Juries, die ja diese Bücher auch auswählen, haben ohnehin schon eine tagelange und sehr schwere Arbeit, 5 pro Kategorie auszuwählen. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz fairer Schnitt.
Die 25, die werden morgen Abend bekannt gegeben in der Buchhandlung Bücherbogen. Die allerschönsten Bücher des Jahres. Was genau passiert da in der Release Night morgen?
Also morgen Abend sind wir im Bücherbogen und geben diese 25 schönsten deutschen Bücher des Jahres bekannt. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen eingeladen, die ihre Bücher eingereicht haben, aber auch die Verlage, die jetzt schon wissen, dass sie prämiert sein werden. Und wir werden aber der Öffentlichkeit diese 25 Bücher vorstellen und danach natürlich bei richtig schönem Wetter noch auf die Juryarbeit und die schönsten Bücher des Jahres mit allen anstoßen.
Also ab morgen Abend werden wir wissen, welche 25 Bücher von sich behaupten können, die schönsten des Jahres zu sein. Denn dann findet die Bekanntgabe in der Buchhandlung Bücherbogen am Savigny-Platz statt. Wir danken für dieses Gespräch und sind sehr gespannt, wen Sie da ausgezeichnet haben, welche runden Bücher wir dann zu den eckigen in unser Bücherregal stellen. Ja, vielen Dank, bitte Kraft.
Vielen, vielen Dank an Sie.
Dabei sein ist alles. Diesen Satz kennt jeder. Wir wenden uns jetzt seiner düsteren Seite zu, nämlich denen, die nicht dazugehören. Bei den Literaturagenten geht es um die entscheidende Frage, wer ist drin, wer ist draußen. Es geht um Außenseiter.
Der Außenseiter leitet sich vom englischen Outsider ab, ein Begriff, der ursprünglich aus der Welt des Sports kommt, aus dem Reitsport. Und Outsider wurde um 1800 da jemand genannt, der ohne echte Siegchancen in ein Rennen gegangen ist. Der Publizist und Philosoph Ralf Konersmann hat dieser Figur jetzt ein ganzes Buch gewidmet und über Außenseiter sprechen wir mit ihm. Guten Abend, Herr Konersmann.
Guten Abend, Frau Kaiser.
Das Wort Außenseiter überwältigt durch Anschaulichkeit, schreiben Sie, Herr Konersmann. Was steckt für Sie in diesem Wort schon alles drin?
Ja, das Wort Außenseiter ist im Grunde eine klare Formulierung, die alles enthält, um die Figur des Außenseiters zu charakterisieren. Es gibt die Vorstellung eines Raums, der eine Seite oder eine Grenze hat und dadurch auch die Unterscheidung zwischen einem Innen und einem Außen schafft. Und dann haben wir, wenn wir das Ganze auf soziale Verhältnisse, auf die Gesellschaft übertragen, also Leute, die drin sind und solche, die draußen sind. Das Anhängsel ER, Außenseiter, personalisiert diesen Sachverhalt. Und damit ist im Grunde genommen schon alles gesagt.
Sie stellen gleich zu Beginn klar, dass es Ihnen in Ihrem Buch nicht darum geht, den Außenseiter, ich zitiere, ein weiteres Mal als Fall zu betrachten, der eigentlich nicht vorkommen darf, als das verirrte Schaf, das entweder verloren gegeben oder zur Herde zurückgetrieben werden muss. Worum geht es Ihnen dann in Ihrem Essay?
Mir geht es darum, diese Figur hervortreten zu lassen. Und mit Figur meine ich diejenigen, die gleichsam disponiert sind, um zu Außenseitern zu werden. Also die, die gleichsam die Fläche bereitstellen, auf die dann die Gesellschaft ihre Fantasien projizieren kann. Und das heißt ihre Ängste, ebenso wie ihre Erwartungen und Wunschbilder. Die Skala der Außenseiter ist ja sehr breit. Das reicht eben von denen, die man vollkommen ablehnt, bis zu denen, die man anbetet und vorbehaltlos bewundert. Da für diese letzte Gruppe ist besonders die Popindustrie repräsentativ. Seit die Popkultur auch in der Hochkultur angekommen ist und überhaupt in der Gesellschaft, ist es möglich, dass wir Außenseiter bewundern, dass Außenseiter sogar auch in der Politik zu Idolen werden.
Von da aus ist es nicht weit zu dem Wort Querdenker. An dem führen Sie vor, wie sehr sich die Bedeutung eines Wortes innerhalb weniger Jahre wandeln kann. Wie würden Sie diesen Wandel beschreiben?
Es gibt ja einen ganz konkreten Zeitbezug. Das war die Corona-Krise. In diesem relativ kurzen Zeitabschnitt hat sich das Wort total verändert. Ja, der Sinn hat sich verkehrt. Mhm. Bis kurz davor war es so, dass Querdenker ein Ehrentitel war. So ähnlich wie das Wort Unruhestifter. Mhm. Also Intellektuelle, die aufregende Sachen zu Papier bringen oder in die Mikrofone sprechen. Dinge, über die es sich lohnt nachzudenken. Ja. Leute, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, das also in Nachrufen tauchte das dann auf, so ein Wort nicht. Das war ein Querdenker. Und in der Corona-Zeit ist das Wort also von Leuten okkupiert worden, die die offizielle Beschreibung der Krisensituation bestritten haben. Und man könnte fast sagen, von heute auf morgen ist das Wort abgestürzt, bezeichnet heute Systemgegner. Naja, und von diesem Absturz hat sich das Wort bis heute nicht erholt. Wenn man dem nachlauscht, diesem Begriff, dann merkt man, wie sich auch das Feld der Außenseiter verändert hat.
Was können wir denn am Umgang mit solchen Worten und auch mit Außenseitern über unsere Gesellschaft lernen?
Also meine These wäre, dass es Gesellschaften gibt, die Außenseiter nötig haben, die also Figuren brauchen, von denen sie sich abgrenzen können, um definieren zu können, um beschreiben zu können, um angeben zu können, was sie nicht wollen. Wir erleben das gerade mit der Figur Trump. Der fungiert im öffentlichen Diskurs als derjenige, worüber sich schnell Demokraten und liberal gesonnene Zeitgenossen darauf einigen können, das wollen wir nicht.
Mhm. Wobei, er ist ja sozusagen das für viele der Wähler ist das ja so ein Paradebeispiel. Ja, die können sich identifizieren mit ihm als Außenseiter, der quasi die Gesellschaft, wie Sie vorhin gesagt haben, von außerhalb des Raumes aufmischt.
Ja, das ist eine interessante Sache. Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass durch die Popkultur Toleranzen geschaffen wurden, mit diesem Begriff zu spielen und ihn aus der engeren Sphäre der Unterhaltungsindustrie, den Außenseiter herauszuholen und auch außerhalb, also im Sport oder in der Wirtschaft oder eben auch in der Politik oder in der Wissenschaft auch, Außenseiter auszurufen. Und ich glaube, dass Leute wie Trump diese Lizenz aufgreifen und ausnutzen, um sich den Leuten als diejenigen zu empfehlen, die aus dem Establishment ausbrechen.
In der Popkultur, da findet sich auch immer wieder die Figur des gefeierten Außenseiters. Sie haben das vorhin schon angesprochen und Sie schreiben da über David Bowie, dass der sich bewusst eben als solcher inszeniert hat und sich dafür tatsächlich beim französischen Schriftsteller Albert Camus Inspiration gesucht hat, nämlich in seinem Roman Der Fremde. Woher rührt diese Bewunderung für Außenseiter in der Popkultur und warum ist David Bowie da so ein gutes Beispiel?
Nun, Bowie hat ja bestimmte Stilfiguren in die Popkultur eingeführt und ist dann nicht dabei geblieben, sondern hat immer neue Experimente gemacht und sich in immer neue Rollenmuster begeben, hat sein eigenes Publikum, seine Fans immer wieder überrascht, hat immer wieder, um es mal pathetisch zu formulieren, ein Außen gesucht, eine Disruption, wie sowas heute heißt, und ist insofern exemplarisch für die Außenseiterfigur innerhalb und ermöglicht durch die Popkultur.
Was ist denn bitteschön mit den Außenseiterinnen? Da fallen uns ja nicht ganz so viele ein. Begeben sich Frauen seltener in diese Rolle?
Das glaube ich nicht. Mir ist aber beim Schreiben deutlich geworden, dass die Außenseiterin ein ganz eigenes Thema ist. Beim Lesen dieses Buches werden viele den Eindruck gewinnen, da steht ein Elefant im Raum und das ist die Außenseiterin. Mhm. Und genauso ist es auch. Aber wenn ich mir die potenziellen Figuren vor Augen stelle, sagen wir mal Antigone oder auch Aschenputtel oder Calamity Jane Canary, ja, dann ist das eine solche Heterogenität, ja, und andererseits aber auch so eine starke Abweichung von dem, was ich in meinem Buch zu zeigen versuche, dass ich zu dem Eindruck gekommen bin, das muss jemand anderes schreiben. Und das wäre ein ganz anderes Buch.
Okay, alle, die zugehört haben, können ja überlegen, ob sie vielleicht die Richtigen werden, um dieses Buch über Außenseiterinnen zu schreiben. Zum Schluss ja, möchte ich noch an einen Satz erinnern, der mir aufgefallen ist im Buch. Sie schreiben, Kollektive sind gefügig, sind verführbar, formbar und wie jeder Statistiker weiß, berechenbar. Bei den Einzelnen, sobald sie erwacht und sich ihrer selbst bewusst sind, kann man sich dessen nicht ganz so sicher sein. Da höre ich auch irgendwie so eine Warnung mit raus. Wie wichtig sind die Außenseiter für eine Gesellschaft, damit sie eben nicht formbar, nicht verführbar ist?
Der Außenseiter ist eine ambivalente Figur. Er stellt die Gesellschaft in Frage. Und diese Form der Infragestellung kann natürlich verschiedene Wirkungen haben. Sie kann der Gesellschaft voranbringen, kann ihr Impulse geben, kann sie auf neue Ideen bringen, kann alte Strukturen aufbrechen, Dinge, die sich nicht mehr bewähren, kann aber natürlich auf der anderen Seite auch schaden, kann Dinge, die man schon hinter sich zu haben glaubte, wieder aufleben lassen. Sozusagen dieses ganze Programm bündelt sich in dieser Figur der Außenseiterschaft. Deswegen habe ich auch nicht versucht, eine Romantisierung des Außenseiters zu betreiben, sondern diese Figur in ihrer ganzen Zweideutigkeit zu zeigen.
Wenn Sie sich diese Zweideutigkeit der Außenseiter vor Augen führen wollen, empfehlen wir Ralf Konersmann, Außenseiter, ein Essay, erschienen im S. Fischer Verlag, 160 Seiten, kosten 28 Euro.
Und wir hören jetzt gleich einen Song von einem Außenseiter aus der Popkultur, von David Bowie, nämlich Rebel Rebel. Aus dem Song zitieren Sie auch Ralf Konersmann. Wollen Sie noch kurz was zu dem Song sagen und was er Ihnen bedeutet?
Ich kam auf die Idee, es gibt natürlich mehrere Live-Einspielungen von David Bowie. Und wenn man dann hört, wie die Leute diesen Refrain singen, Hot Tramp, we love you so, dann merkt man die Idolisierung des Außenseiters. Das ist also ganz großartig und untermalt eigentlich diese These von der Ambivalenz des Außenseiters.
Vielen Dank, Ralf Konersmann. Und jetzt put on your dress. Your face is a mask. Viele arbeiten das ganze Jahr darauf hin, auf den Urlaub, der Belohnung für alle Entbehrung sein soll, die das Alltagsleben so mit sich bringt. Und am besten werden im Urlaub auch noch alle Beziehungs- und Familienprobleme wieder ins Lot gebracht. Wie gründlich das schiefgehen kann, erzählt ein Roman, der in Kanada ein Riesenerfolg war. Der Duft des Wals von Paul Robon. Marie, du hast Der Duft des Wals gelesen. Mit was für einer Urlaubserzählung haben wir es hier zu tun?
Also es geht um einen Urlaub, an den die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, der im Katalog aussieht wie das Paradies, also der All-Inclusive-Luxus-Strandresort-Urlaub in Mexiko. Gebucht hat den ein kanadisches Paar, das in der Ehekrise steckt. Die haben diesen Urlaub gebucht, so als letzten Versuch nach Jahren der Paartherapie ohne Erfolg. Eine Woche in der Sonne soll alles regeln und begleitet werden sie von ihrer halbwüchsigen Tochter. Aber dieses Paradies entpuppt sich schnell als Vorhölle. Denn Paul Rubin, der auch als Drehbuchautor arbeitet, der hat offenbar seinen Steven Spielberg gelesen und sein Zitat beherzigt: Start with a bang and end with an even bigger bang. Also fang mit einem Knall an und hör mit noch einem größeren Knall auf. Denn beim Duft des Walds gibt es schon in der ersten Nacht die Explosion am Strand. Und das, was da gestrandet und explodiert ist, ist ein riesiger Blauwal, also der Kadaver. Und um eins gleich jetzt mal klarzustellen, der Titel, der Duft des Wals, ist schwer ironisch. Ehrlicherweise müsste dieser Roman heißen Der Mordsgestank des Wals, denn der verrottet da so langsam vor sich hin. An einer Stelle wird der Geruch auch ganz genau beschrieben. Ich zitiere das mal: Es ist, als wäre das gesamte Fleisch eines Schlachthofs bei sengender Hitze in einem Graben vergammelt, als ob darauf eine Wagenladung erbrochenes Sauermilch und Zwiebeln gegossen worden wäre. Das Ganze wurde zum Schluss noch von einer Schicht Kohl gekrönt, verschimmeltem Kohl. Also, dieses Buch ist definitiv ein Geruchsroman.
Hey, und ich habe jetzt mir einfach nicht vorgestellt, was du da geschrieben hast.
Du bist gemein, du musst doch mitmachen.
Du hast nämlich hier mal gesagt, on air, lass kein Bild entstehen.
Lass kein Geruch entstehen.
Wie erzählt Paul Rubin das, was nach dem ersten Knall dann passiert in diesem Luxusressort mit Höllengestank?
Na, das ist wirklich wie so eine groteske Komödie mit einer Prise Horror. Erinnert manchmal auch an diese sehr erfolgreiche Serie The White Lotus. Da spielt ja auch in so einem Luxusressort immer an diesen paradiesischen Orten auf Erden, wo dann das Schlimmste aus den Menschen rauskommt. Und das erzählt eben eine Woche in diesem stinkenden Paradies, wo alle versuchen, so eine Normalität vorzutäuschen, Urlaubsfreude zu performen. Und der Wahl wird dann weiträumig abgesperrt und der Alltag im Luxusressort soll eben weitergehen. Mit literweise Margaritas, mit Mojitos als Treibstoff für die Erwachsenen und Aquazumba wird dann eben mit Nasenklammern gemacht. Und Paul Rubin schildert wirklich so eine Art geschlossene Gesellschaft und das macht er aus gleich 6 verschiedenen Ich-Perspektiven, zwischen denen er so schnell hin und her schaltet. Da gibt es eben diesen Familienvater Hugo, der fast schon verzweifelt diese bröckelnde Ehe retten will. Hugos Ehefrau Judith, die innerlich schon geschieden ist, die diese Fernreise nur so zähneknirschend mitmacht überhaupt, weil sie ökologisch ein ganz starkes Bewusstsein hat. Und auch diese Tochter Ava bekommt eine Erzählstimme. Sie ist so ein wahnsinnig kluges Kind, das genau begreift, dass die Eltern wirklich tief in der Krise sind und sich ihre eigene Welt baut. Also sie hat permanent so eine Zaubertafel dabei und zeichnet einfach alles um sie herum und zeichnet sich in so eine andere Welt. Und dann bekommt auch noch das Personal Stimmen. Da haben wir eine gestresste Stewardess, die sich da im Ressort mal eine Auszeit gönnen will. Wir haben einen älteren mexikanischen Hotelangestellten, der diese ganze Geruchskatastrophe managen muss und der einem wirklich leid tut. Und einen Hotelchef, der kurioserweise kein Geruchssinn hat. Der ist beneidenswert in dieser Situation, weil er davon gar nichts richtig mitbekommt. Und in diesem Mikrokosmos eines All-Inclusive-Luxusresorts begegnen sich dann eben auch Menschen, die sonst eher selten so viel Zeit miteinander verbringen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und manchmal drehen sich dann auch so Machtverhältnisse um.
Mikrokosmos ist ein gutes Stichwort. Das Buch ist ja recht schmal, 200 Seiten. Funktioniert denn das überzeugend mit so vielen Erzählstimmen auf so wenig Raum?
Ich finde, es funktioniert erstaunlich gut. Trotz der Kürze haben mich diese Charaktere überzeugt und er spielt eben ganz stark so mit den Kontrasten. Also es gibt dann zum Beispiel, man bemerkt dann ganz schnell, das Personal im Ressort hat oft bessere Manieren als diese gut betuchten Touris, die da urlauben. Und natürlich gibt es durch diese Perspektivwechsel auch immer komische Momente, wenn dann zum Beispiel Ehefrau und Ehemann den jeweils anderen beim Schlafen beobachten mit so einer etwas in die Jahre gekommenen Zuneigung und den anderen dann dabei beobachten, wie die Spuckefäden beim Schlafen aus dem Mund laufen, ohne dass sie sich bewusst sind, dass sie selber das auch machen. Besonders toll ist die Perspektive der Tochter Ava, die in so einer wirklich beeindruckenden Szene mit der Zaubertafel in den Walkadaver hineinklettert und das riesige Herz dieses Tieres zeichnet. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein gelungener Unterhaltungsroman. Also man kann wirklich sagen, wer jetzt schon das erste Buch in den Koffer packen will für den Sommerurlaub, der kann das mitnehmen. Das ist eine perfekte Urlaubslektüre für alle, die All-Inclusive-Urlaub im Ressort eher nicht im echten Leben machen wollen. Und ja, da schwingt auch so eine leicht philosophische Frage mit. Warum fahren wir eigentlich in den Urlaub? Warum machen wir klimaschädliche Fernreisen? Und es entlarvt so ein bisschen auch die diese Fantasie des Urlaubs, die ja immer so mit Erwartungen überfrachtet ist.
Paul Rubin, Der Duft des Wales, wurde aus dem Französischen übersetzt von Jennifer Dummer, ist im Aufbau Verlag erschienen, 223 Seiten, die also ihr Urlaubsgepäck kaum belasten, kosten 22 Euro. Das klingt doch nach Urlaub. Keshavara war das mit Om Sesura.
Ja, und wir bleiben auch noch ein bisschen im Urlaub, in dem Urlaub, von dem wir gerade gesprochen haben, da wo das Paradies zum Höllentrip wird. Diese Geschichte erzählt nämlich Paul Rubin in seinem Buch Der Duft des Wals. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Anfang des Romans, nämlich den Moment des ersten großen Knalls, in dem der Familienvater Hugo von einem lauten Bummplatsch, wie es im Roman heißt, wach wird und schlaftrunken aus seinem Hotelzimmer stolpert, um am Strand dann nachzuschauen, was da eigentlich passiert ist.
Auf dem Weg zum Strand läuft mir eine schwer atmende Joggerin entgegen. Alles an ihr. Ihre Espadrilles, ihr schwarzes Lycra-Top, ihre Arme, ihr Kopf ist mit Blut beschmiert, das nicht ihres ist. »You do not want to go there«, gibt sie erschüttert von sich. It's fucking gross. Ihre Warnung macht mich nur noch neugieriger. Ich lege einen Zahn zu, bringe meine Crocs zum Patschen. Am Strand bin ich dann so bestürzt, dass ich keinen Fuß mehr vor den anderen kriege. Eine kleine Gruppe aus Hotelangestellten, Gästen und Schaulustigen steht um einen Koloss von Tierkadaver. Ein Wal. Ein Blauwal. Ich gehe zögernd auf seinen Körper zu. Um ihn herum liegen große, schleimige Stücke seiner Eingeweide, die in der aufgehenden Sonne funkeln. Ein langer Riss an der Seite zeigt sein höhlenartiges Inneres. Und plötzlich dieser Geruch, stechend und ranzig. Vielleicht ist das Ambra, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Walen, die wegen ihres würzigen Moschusduftes in der Luxusparfümindustrie besonders begehrt ist. Aber das kann es nicht sein. Der Gestank ist so abstoßend, dass ihn kein Parfümhersteller haben wollen würde. Ich entdecke den Mann, der uns gestern mit dem Golfkart gefahren und unser Gepäck auf das Zimmer getragen hat. Er ist groß und dürr und sein Rücken durch die Last der Jahre gekrümmt. Ein Namensschild am Revers seiner grauen Uniform stellt ihn der Welt als Waldemar vor. Sein längliches, braun gebranntes Gesicht wird von zwei senkrechten Falten dominiert, die Wangen und Mundwinkel verbinden. Weitere Falten zerfurchen seine Stirn wie die kleinen Wellen, die der Wind auf Dünen hinterlässt. Für einen kurzen Moment stelle ich mir vor, wie Waldemar in einem Unterhemd bei sich zu Hause vor einem fleckigen Spiegel steht. Pfeifend trimmt er mit einer Schere seinen schmalen weißen Schnauzer, während aus einem alten Radio leise eine Guajira erklingt. Ich vergrabe meine Nase wegen des scheußlichen Geruchs in meinem Ellenbogen und gehe auf ihn zu. »Hallo, Waldemar!« Er hatte die elegantere Variante gewählt, kneift sich mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu. »Hola, Senor. Wie war Ihre erste Nacht?« fragt er durch die Nase. »Sehr gut, trotz, dem da«, antworte ich und deute auf den Wal. »Was ist passiert?« »Er ist in der Nacht gestrandet.« »Und Sie haben ihn in die Luft gesprengt?« »Oh nein, er ist von selbst explodiert.«
»Explodiert?«
»Explodiert! Kaboom!« sagt er mit großen Augen und einer unterstützenden Gebärde. Ich bin sprachlos. Dem Wal nähern sich Polizisten und der Hotelbetreiber. Sie umrunden ihn hektisch, wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Sie wirken wie überforderte Ameisen nach einem Asteroideneinschlag. Eine Fernsehjournalistin erreicht den Ort des Geschehens. Sie frischt ihr Make-up in einem kleinen Spiegel auf, den sie in der ausgestreckten Hand hält, und wechselt dabei ständig ihre Position vor dem Tier, um gemeinsam mit ihrem Kameramann die beste Einstellung zu finden. Als ich mich Waldemar wieder zuwende, versuche ich, die Situation mit Humor zu entspannen. »Vielleicht war der Wal ja ein Islamist.« Ich klopfe ihm auf den Rücken, aber der Witz kommt nicht an. Er entgegnet, »Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit Biochemie. Als der Wal vor einiger Zeit im Meer gestorben ist, fing sein Körper an, sich langsam zu zersetzen und mit Methan zu füllen. Eine überaus explosive Mischung.«
Stranden hier oft Wale, die dann explodieren?
Es ist das erste Mal.
Also liegt diese Gegend nicht auf einer Wanderroute?
Doch schon. Allerdings für Menschen, die losziehen, um ihr Glück in den USA zu suchen. Nicht für Wale.
Felix Holm war das mit einem Auszug aus dem Roman Der Duft des Wals von Paul Rubin. Das Hörbuch zu diesem Roman ist bei Aufbau Audio erschienen und kostet 17,99 Euro. Und einmal mehr sind wir froh, dass der Geruch in Büchern vor allem in unserem Kopf stattfindet.
Und wenn Sie noch einen kleinen Tipp wollen, es gibt sogar ein Parfum, das nach Buchseiten duftet. Also für alle Literaturmenschen genau das Richtige.
Und riecht das gut?
Ich finde ja. Frisch gedruckt.
Ja, dann viel Spaß beim Einsprayen.